Tja, was ist uns da bloß für ein Bibeltext für den Anfang der Passionszeit heute gegeben? Diese Geschichte vom sogenannten Sündenfall mit Adam, Eva und der Schlange aus 1. Mose 3, den wir gerade gehört haben. Es ist ein Bibeltext auf den ersten Seiten der Bibel, in dem Jesus nicht vorkommt, in dem auch das Kreuz nicht vorkommt, von dem wir gerade gesungen haben. Ursprünglich hat der Bibeltext also nichts mit dem Leiden von Jesus zu tun, über das wir in der Passionszeit nachdenken. Aber vielleicht werden wir trotzdem entdecken, dass dieser Bibeltext für uns eine erste Spur zum Beginn der Passionszeit, eine erste Spur zum Leiden von Jesus legt. Dass Gott uns vielleicht heute auch durch diesen Bibeltext zum Kreuz führt, wo die Liebe floss, wie wir gerade gesungen haben. Mal sehen, ob wir diese Spur entdecken können. Worum geht es in der Erzählung von Adam und Eva? So wie die zwei Schöpfungsberichte, die noch vor dieser Geschichte kommen, erklärt uns auch diese Geschichte etwas ganz Grundlegendes über unser Menschsein. Und zwar beschreibt sie am Beispiel von zwei Menschen das grundlegende Scheitern von uns Menschen. Oder anders gesagt, die Geschichte erklärt uns, was Sünde ist. Wir reden ja immer wieder von Sünde, kommt immer wieder vor, aber was ist das eigentlich? Auch wenn der Begriff Sünde selber an keiner Stelle in der Geschichte vorkommt, diese Erzählung von Adam und Eva aus 1. Mose 3 hilft uns zu verstehen, was damit gemeint ist. Also lasst uns zunächst mal auf diese Frage schauen. Was ist mit Sünde gemeint? Beginnen wir mit dem Dialog von der Schlange und Eva. Von der Schlange heißt es da ganz am Anfang, dass sie listiger ist als alle Tiere auf dem Feld. Und anders als wir meistens im Kopf haben, wird sie in der Geschichte nicht mit dem Teufel gleichgesetzt. Die Schlange bleibt schlicht und einfach ein Geschöpf Gottes. Und sie ist damit als Geschöpf und mit ihrer Listigkeit ein Beispiel dafür, dass die Klugheit, die Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat, zur Infragestellung Gottes missbraucht werden kann. Mit dieser listigen Klugheit tritt sie als Versucherin dann als an Eva heran. Ganz geschickt verdreht sie die Worte Gottes. Ursprünglich war die Dienstanweisung von Gott für Adam sehr großzügig gewesen. Er hatte ihm erlaubt, von allen Früchten des Gartens zu essen, mit nur einer Einschränkung: von einem Baum der Erkenntnis sollst du nicht essen. Aber erstmal diese Großzügigkeit: von allem darfst du essen, nur von diesem einen nicht. Diese Aussage, die verkehrt die Schlange durch eine listige Suggestivfrage geradezu in ihr Gegenteil. Ja, sollte Gott gesagt haben, dass ihr nicht von allen Bäumen im Garten essen sollt? Und wir merken, was geschieht hier? Die Schlange streut Misstrauen gegenüber dem, was Gott gesagt hat. Sie will das Vertrauen zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer zerstören. Und Eva wird von dem Keim der Verführung angesteckt. Sie antwortet nämlich: Gott habe sie angewiesen, die Früchte am Baum der Erkenntnis noch nicht einmal anzurühren. Esst nicht davon, rührt sie nicht an. Dabei ist davon bei dem Gebot von Gott an Adam noch gar keine Rede gewesen. Das, was Eva sagt, ist also nochmal eine Steigerung der Verdrehung, die schon mit der Aussage der Schlange begonnen hat. Indem sie das Gebot Gottes noch verschärft, zeigt sich, dass sie das Bild eines strengen, engherzigen Gottes hat. Denn in ihren Augen ist da ein Gott, der ihnen noch nicht einmal erlaubt, die verbotene Frucht anzufassen. Man spürt, dass sie misstrauisch ist, ob Gott es wirklich gut mit ihnen meint. Und die Schlange bohrt weiter. Der Keim hat schon angefangen zu wirken, der Keim der Verführung und des Misstrauens. Und sie sagt, Wenn ihr das Gebot übertretet, werdet ihr keinesfalls des Todes sterben, sondern ihr werdet den Durchblick haben. Ihr werdet sein wie Gott, alles wissen und ihr werdet alles können. Wow, das ist doch mal eine verlockende Perspektive. Sein wie Gott. Denn dann sind wir ja nicht mehr abhängig. Dann brauchen wir nicht mehr blind vertrauen, dass Gott es irgendwie gut mit uns macht, weil wir selber alles im Griff haben. Der Bibeltext schildert, wie verlockend, ansehnlich und appetitlich diese Frucht ist. Die Frau sah den Baum an, seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Da läuft einem schon beim Zuhören das Mund im Wasser zusammen. Aber es ist da nicht nur die Frucht als solches attraktiv, sondern klug zu sein, das Leben selber in der Hand zu haben, mir selber der eigene Gott zu sein. Darum geht's. Wer will da noch widerstehen? Denn wer weiß, ob der Gott das besser machen wird als ich. Und so kommt es, dass Eva zu der verbotenen Frucht greift und nicht nur sie, sondern auch Adam. Das Misstrauen gegenüber Gott hat gesiegt. Und was ist die Folge? Adam und Eva merken, dass sie nackt sind. Sie fühlen sich bloßgestellt und schämen sich voreinander und vor Gott. Und dass sie sich auf einmal schämen, zeigt, das Vertrauen, das vorher da war, ist zerstört. Denn mit Vertrauen geht auch eine Unbefangenheit einher. Aber diese vertrauensvolle Unbefangenheit ist nun weg. Die ist weg in ihrer Beziehung. Deswegen machen sie sich schnell die Feigenblätter. Und das Vertrauensverhältnis zu Gott, ihrem Schöpfer, ist auch zerstört. Auch da ist die Unbefangenheit weg. Sie verstecken sich vor ihm im Garten. Denn da ist kein Vertrauen mehr, sondern das Misstrauen hat sich gesteigert zu Angst und zu Scham. Nun halten wir an der Stelle einmal inne und fragen uns, was dieser sogenannte Sündenfall mit seinen Folgen mit uns zu tun hat. Ich glaube, es gibt hier ein häufiges Missverständnis, und zwar, dass diese Erzählung wie eine klassische historische Geschichte zu verstehen ist. Der Titel Sündenfall hört sich ja auch ein bisschen so an. So als ob da ein bestimmter einmaliger Fall von Sünde bei Adam und Eva passiert ist und die Geschichte von diesen zwei Menschen namens Adam und Eva dann zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort gespielt hat. Das haben wir ja manchmal so im Kopf. Und aus dieser historischen Sicht auf die Erzählung ist dann zum Beispiel die Vorstellung entstanden, dass wir bis heute unter den Folgen von dem Sündenfall von damals zu leiden haben. Also Adam und Eva haben uns mit ihrem verbotenen Griff nach der Frucht, das eingebrockt heute, dass wir heute in der ganzen Welt in Sünde leben. Aber ist das wirklich so? Haben uns Adam und Eva die Sache mit der Sünde eingebrockt? Wenn wir die Geschichte so verstehen, gehen wir an der eigentlichen Aussage vorbei. Denn dann lamentieren wir über zwei Leute, die da mal irgendwo waren, die irgendwie gelebt haben, irgendwas falsch gemacht haben, aber wir reden gar nicht über uns und unser Leben. Dabei geht es genau darum. Mit der Geschichte soll uns allen ein Spiegel vorgehalten werden. Das merken wir daran, zum Beispiel, dass der Name Adam einfach übersetzt Mensch bedeutet. Hier soll uns also nicht nur etwas über ein oder zwei bestimmte Menschen gesagt werden, sondern die Geschichte ist, wie übrigens alle Geschichten in den ersten Teil der Bibel, in der Urgeschichte, viel umfassender und viel globaler gedacht. Hier geht es um etwas ganz Grundlegendes über unser Menschsein. Und es wird uns erklärt, dass uns unser Leben, ja unser ganzes Menschsein, grundlegend von dem Misstrauen gegenüber Gott geprägt ist. Ob Gott es wirklich gut mit uns meint. Und hier sind wir bei der Antwort auf unsere Frage vom Anfang. Denn genau das ist mit Sünde gemeint. dass wir alle nicht nur ein Urvertrauen in uns tragen, sondern auch ein Urmisstrauen gegenüber Gott. Darum geht's. Und dass das nicht nur zwei Leute da damals gehabt haben, sondern dass wir alle dieses Urmisstrauen in uns haben. Warum soll ich Gott vertrauen? Ich bin klug. Ich nehme mein Leben lieber selber in die Hand, als mir von irgendjemandem Vorschriften machen zu lassen. Wozu bitte brauche ich einen Gott? Also ich bin selbst mein Gott. Ich weiß doch viel besser, was gut für mich ist, denn wer kennt mich am besten? Ja, ich kenne mich doch am besten. Ich bin überzeugt, viele Menschen tragen ganz tief drin so eine Art Urmisstrauen gegenüber Gott in sich. Und ich glaube, dieses Misstrauen gegenüber Gott kommt auch uns nicht unbekannt vor. Ich kenne es zumindest von mir, diese Gedanken. Und dieses Misstrauen ist der Grund, warum viele Menschen und auch wir selbst oft nicht so einfach glauben können. Eigentlich sind wir auf Gott hin geschaffen, aber wir erkennen es nicht. Wir ergreifen lieber selbst das Steuer in unserem Leben. Denn wer weiß, ob Gott es gut mit uns meint und ob er es dann auch gut macht. Wer weiß das schon? Die Geschichte von Adam und Eva ist also eine Geschichte über uns alle. Die beiden sind ein Beispiel für uns. Die Geschichte vom Sündenfall ist also keine historische Geschichte im klassischen Sinne, aber sie wird jeden Tag historisch in unserem Leben. Denn das, was die beiden in der Geschichte tun, tun wir jeden Tag. Jeden Tag ist die Versuchung da, dass wir fragen, vertraue ich Gott in meinem Leben eigentlich? Oder weiß ich es besser? Will ich mir vertrauen? Will ich mein Gott sein? Weil da der tiefe Wunsch in uns Menschen drin ist, alle Geschicke dieser Welt und unseres Lebens selber steuern zu können. Und auch wenn wir uns versuchen zu verändern an der Stelle, uns Gott immer wieder mal anzunähern, am Ende sind und bleiben wir Menschen Sünder, misstrauisch, so wie Adam und Eva es waren. Denn es gibt da dieses grundlegende Misstrauen in uns, das uns immer wieder von Gott wegzieht und trennt und wir uns selber mehr vertrauen als ihm. Und wie Adam und Eva bekommen deswegen auch wir die Folgen davon zu spüren. Wenn wir unser Leben eigenmächtig ohne Gott führen, nach der Devise, ich bin mein eigener Herr, ich lasse mir von gar keinem was sagen, erst recht nicht von dem da oben, dann führt uns das gerade nicht in die große ersehnte Freiheit. Genauso wie wir das bei Adam und Eva sehen können. Gerade auch in unseren Tagen versinken immer mehr Menschen in bedrückende Ängste, in Abhängigkeiten, in Süchte, weil so viel Egoismus da ist, weil so viel Selbstbezogenheit, so viel Lieblosigkeit da ist in dieser Welt, weil das Vertrauen fehlt. Das löst Ängste aus, Abhängigkeiten. Am Ende macht das selbstbezogene Leben ohne Gott nicht frei, sondern es belastet und zerstört unser Zusammenleben, gerade auch in unserer heutigen Zeit. Die einzige Person, der man vertraut, ist man selbst. Aber das hat Folgen. Bei manchen hat man heutzutage komischerweise das Gefühl, ganz anders als in der Geschichte, dass sie ihren Egoismus ganz ohne Scham und Angst leben. Ganz frei heraus. Aber eigentlich, denke ich, kennen wir auch dieses Gefühl von Scham. Scham vor Gott und voreinander. Spätestens, wenn Gott uns die Augen öffnet und uns bewusst wird, dass wir im Miteinander mit Menschen oder mit Gott Vertrauen zerbrochen haben, weil wir uns selbst der Nächste waren. Ich glaube, dann spätestens dann fangen wir an, uns zu schämen und vielleicht haben wir sogar Angst vor Gott, möchten uns am liebsten verstecken. Das hat dann vielleicht auch etwas mit unserem Jahresthema zu tun, geistliches Leben neu entdecken. Denn vielleicht trauen wir uns nicht, die Nähe zu Gott zu suchen, sondern verstecken uns lieber wie Adam und Eva vor Gott. Weil wir denken, wie wird Gott reagieren, wenn ich mich ihm nähere? Der kennt mich doch durch und durch. Vor ihm stehe ich nackt da. Der kennt mein Misstrauen. Der kennt meine Selbstliebe. Der weiß, wie oft ich mir selbst der Nächste bin. Wie bitte soll ich vor ihn treten? Vielleicht kennt ihr solche Momente der Scham. In solchen Momenten spüren wir die Macht der Sünde in der Beziehung zu Gott auf einmal hautnah. Das alles so geballt zu hören über uns Menschen in dieser Geschichte, und da gäbe es ja noch viel mehr, da gibt es noch so viele Details, die wir in dieser Geschichte entdecken können, aber dieses Verhängnis unserer Sünde durch die Geschichte von Adam und Eva so vor Augen gemalt zu bekommen, das ist nicht erfreulich. Und ich stelle mir die Frage, wie können wir eigentlich überhaupt mit unserem Leben klarkommen? Wie können wir mit unserem Leben klarkommen angesichts der Sünde und ihrer ganzen Folgen? Angesichts dem Misstrauen, das unsere Beziehungen zu Gott und miteinander so belastet. Wie können wir damit klarkommen? Das ist doch zum Verzweifeln. Es geht nur, weil unsere Gottesebenbildlichkeit durch nichts zerstört werden kann. Deswegen ist es ein großer Fehler, der häufig gemacht wird, dass gedanklich mit dieser Geschichte über die Sünde der Menschen die Bibel bzw. das Evangelium begonnen wird. So als ob der Ausgangspunkt für unser Leben und für unser ganzes menschliche Dasein ist, dass wir Sünder sind. Und ja, wir befinden uns auf den ersten Seiten der Bibel mit 1. Mose 3, dritte Seite der Bibel in den meisten, aber wir sind eben nicht auf der ersten Seite. Es gibt noch etwas, was vor dieser Geschichte kommt. Und davon haben wir vor 2 Wochen gehört. Da ging es hier im Gottesdienst um die Gottesebenbildlichkeit von jedem Menschen. Stichwort, du bist ein Königskind. Ihr erinnert euch hoffentlich an diese unverhandelbare Würde, die Gott jedem Menschen gegeben hat. Und es ist wichtig, dass wir das heute im Kopf haben, auch bei dieser Geschichte. Dass die Würde von jedem Menschen auch unverlierbar ist, trotz der Sünde. Der Wert, den Gott in jeden Menschen hineingelegt hat, ist unantastbar. Wie oft übergehen wir dieses Evangelium und beginnen gedanklich die Bibel erst ab der 3. Seite zu lesen? Wie oft lautete in der Vergangenheit der 1. Satz des Evangeliums nicht, Gott ist gnädig, sondern dass wir erstmal schlimme Sünder sind? Ja, und natürlich, das stimmt. Ich habe das ja eben selber gesagt, diesen Satz. Wir Menschen sind alle Sünder. Wir vertrauen uns mehr als Gott. Aber die Bibel und auch das Evangelium beginnt damit, dass Gott den Menschen geschaffen hat und dass er sagt, sehr gut, den habe ich nach meinem Abbild gemacht. Und das ist der einzige Grund, warum wir an dieser Geschichte nicht verzweifeln müssen. Deswegen lasst uns die ersten 2 Seiten der Bibel bitte nicht rausreißen und wegschmeißen. Es ist so wichtig, dass wir beginnen, auf der Seite 1 zu lesen. Denn dann erfahren wir, dass unser Leben nicht nur vordefiniert ist durch die Sünde. Ja, sie ist da, dieses Misstrauen. Aber da ist eben auch unsere Gottesebenbildlichkeit und die Liebe Gottes zu jedem Menschen. Das ist der entscheidende Punkt unseres Menschseins. Nicht die Sünde, sondern dass jede und jeder von Gott geliebt ist. Und weil das so ist, deswegen ist die Bibel mit der Geschichte vom Sündenfall in 1. Mose 3 auch nicht zu Ende. Wenn die Bibel mit Kapitel 3 beginnen würde, dann könnten wir auch direkt wieder aufhören. Ganz ehrlich. Denn eine Welt mit so viel Misstrauen und Scham, die wäre zum Verzweifeln. Aber es geht weiter, weil es einen Lichtblick gibt. Und das ist die Liebe Gottes zu uns, zu jedem Menschen. Und mit diesem Lichtblick möchte ich schließen, denn die Liebe Gottes leuchtet auch in unserem Bibeltext auf. In der Frage, Mensch, also erst Adam, wo bist du? Übersetzt, Mensch, wo bist du? Diese Frage zeigt, obwohl Adam und Eva Gott misstrauen, sucht er nach ihnen. Und er sucht nicht nur nach den beiden. Sondern mit dieser Frage beginnt die Geschichte von Gottes großer Suche nach uns Menschen. Mensch, wo bist du? Diese Frage ist Ausdruck von Gottes Suchbewegung nach uns allen, die bis heute nicht aufgehört hat. Er sucht nach jedem Menschen, auch nach denen, die sich verstecken, Die Suche geht so weit, dass er in Jesus Christus zu uns in die Welt kommt und mündet schließlich darin, dass Gott selbst für uns leidet und am Kreuz stirbt, weil er uns sucht, auch wenn wir ihn nicht suchen. Und das tut er, weil Gott jedem von uns eine Würde gegeben hat, die unabhängig von unserem Misstrauen ihm gegenüber gilt. Deswegen kommt er und leidet für uns. Wenn unter dem Strich bei dieser ganzen Nummer das Ergebnis wäre, ach, alle Sünder, die sind zu nichts zu gebrauchen, dann wäre Gott nicht auf diese Welt gekommen. Und erst dann wäre er erst recht nicht ans Kreuz gegangen und hätte dort für uns gelitten. Aber weil wir in seinen Augen unendlich wertgeachtet sind, hat er das getan. Ist zu uns gekommen, hat gelitten. Die Welt ist voll mit den Folgen der Sünde, voll mit Misstrauen, Egoismus, Mühsal der Arbeit, Schmerzen, Krankheit, wird alles in der Geschichte erwähnt am Ende. Aber trotz all diesem Mist, der in dieser Welt ist, und auch trotz allen Irrungen und Wirrungen in unserem eigenen Leben, sieht Gott seinen Wert in uns, den er von Anfang an in uns hineingelegt hat. Deswegen ist er bereit, uns durch das Leiden von Jesus auf radikalste Weise zu zeigen, dass er uns liebt und dass wir ihm vertrauen können. Mensch, wo bist du? Seit Adam hört Gott nicht auf, uns zu suchen. Also, wenn du misstrauisch bist, wenn du Angst hast vor Gott, weil du das Bild von einem sehr strengen Gott vor Augen hast, wenn du nicht weißt, was du von ihm halten sollst, wenn du voll mit Fragen bist oder wenn du enttäuscht bist von Gott und ihn nicht verstehst, dann kannst du dir sicher sein, er ist auf der Suche nach dir. Er bleibt an dir dran. Er sucht dich, auch wenn du aufgegeben hast, ihn zu suchen. Gott kommt zu dir und du kannst jederzeit zu ihm zurückkehren, egal was vorgefallen ist. Er fragt, mein Lieber, meine Liebe, wo bist du? Ich suche dich, vertrau mir. Amen.